Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute Abend wieder mal aus der Kategorie der Spiele. Aufnahmedatum 21. Dezember. Wir sprechen zu euch jetzt irgendwann Mitte Januar. Wir, das heißt zum einen der Jan.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Ja, irgendwie ein Kontinuum, mehr oder minder. Wir zeichnen 2016 auf, strahlen 2017 aus. Insofern frohes Neues aus der Sicht, auch wenn es aus jetziger Sicht noch ein bisschen früh ist. Ja, wir rechnen ein bisschen mit dem vorigen Spielejahr ab und haben noch die letzten Spieletests quasi für euch.
Wir rechnen ab? Mist, ich habe das Portemonnaie vergessen.
Wir beenden das Jahr, ja.
Gut, wir gehen über. Nachtrag gibt es keinen, wenn ich das richtig sehe.
Nein.
Das Feedback, was wir via Twitter erhalten haben, vielen herzlichen Dank, @BodenseeKitchen. Du kommst später noch dran, wenn wir in die mobile Spielecke übergehen, dann kommen wir nämlich genau zu dem Thema, was du uns da vorgeschlagen hast. Logisch, dass wir uns dem annehmen. Ja, ich würde sagen, wir gehen in die große Kategorie der Spieletest PC und Konsolen. Da haben wir Zwergen. Irgendwas Kleines, was ist denn da passiert? Haben Sie die Bohne wieder freigelassen?
Was Kleines von den Protagonisten her, den Zwergen eben, ja. Was Größeres aber eigentlich, was den Umfang betrifft, im Dezember noch ein sehr spannendes Spiel herausgekommen, heißt eben Die Zwerge, ist nach der Romanvorlage von Markus Heiß. Das ist ein bekannter deutscher Fantasy-Autor. Ja, ein interessantes, sehr umfangreiches, sehr groß umgesetztes Rollenspiel. Ich muss gestehen, ich war zuerst ein bisschen skeptisch. Deutsche Rollenspiele sind meiner Meinung nach mitunter ab und zu ein bisschen schwierig, also inhaltlich auch teilweise noch, was die Umsetzung betrifft. In dem Fall aber wirklich gut gelungen. Ja, Story eben sehr groß, sehr gut, stammt auch von einem Roman, der sich ja sehr, sehr gut verkauft hat. Das ist alles in Ordnung insofern. Was die Mechanik betrifft, ist es auch sehr, sehr okay. Ein bisschen Probleme meinerseits gab es. Einerseits so ein bisschen, was die Anpassungsmöglichkeit der Charaktere betrifft. Da gibt es zwar viel Auswahl, aber nachher quasi keine großen Weiterentwicklungen oder keine großen Skilltrees. War vielleicht aber auch der Versuch des Herstellers, das ein bisschen einfacher zu halten. Du hast halt bei so Rollenspielen immer den sehr, sehr schweren Spagat zwischen einfach und anpassbar. Das heißt, du verlierst teilweise entweder die Profis oder die Einsteiger. Die haben sich halt eher für das Einsteigerfreundlichere entschieden. Auf der anderen Seite hast du aber sehr, sehr, sehr große, sehr, sehr, sehr komplexe Schlachten. Das ist schon gut gelöst. Das Problem ist nur, sie wiederholen sich halt mit der Zeit immer wieder so ein bisschen und du bist es halt dann irgendwann leid, mit deinen 3-4 Helden gegen 100 Gegner anzutreten gleichzeitig. Und eben auch da wieder aufgrund der mangelnden Anpassungsmöglichkeiten der Charaktere, die es gibt, gibt es ein bisschen wenig Auswahl, was es die Schlachten betrifft, und die Taktik leidet so ein bisschen darunter, weil es halt auch zum Beispiel relativ wenig Spezialfähigkeiten quasi gibt, die du einsetzen kannst. Insofern, ja, trotz allem, sehr gutes Rollenspiel, hat mich sehr, sehr positiv überrascht und den Dezember überraschend viel beschäftigt, auch freiwillig unter Anführungsstrichen, abseits des Tests.
Gut.
Ja, das ist schon durchaus ein Prädikat bei einem Videospieltester, wenn er dann in der spärlichen Freizeit, wenn er dann auch noch spielt, quasi sich ein Spiel wieder freiwillig zur Brust nimmt. Das kommt bei vielen nicht vor. Ne?
Das kann ich mir vorstellen. Kann ich mir ganz gut vorstellen.
Ja. Grafisch noch ein kleiner Punkt. Ich habe in vielen Reviews von Kollegen gelesen, dass es grafisch sehr schlecht sei. Ich muss gestehen, das finde ich nicht. Es ist ein bisschen veraltet, ein bisschen angestaubte Grafik. Das liegt sicher auch an der Entwicklungszeit, die das Spiel hatte. Aber ich finde es jetzt bei Gott nicht schlecht. Gerade bei Rollenspielen erwarte ich mir jetzt auch nicht so unbedingt die überdrüber Grafik. Auf der anderen Seite würde ich da jetzt jeden Gegner pixelgenau ins kleinste Detail auflösen und 3D modellieren. Und das sind irgendwie über 100 Figuren auf dem Bildschirm. Da wäre auch ziemlich, also da ist ziemlich viel los und das wäre einfach auch zu viel für jede moderne Grafikkarte.
Da würden dann einige außen vor bleiben, die es gar nicht spielen könnten, denke ich doch. Ja.
Ja, insofern, ich finde, ein ganz guter Spagat, das ist in Ordnung.
Dann würde ich doch sagen, wagen wir den Spagat Ende des letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, also 2016, muss ich jetzt nochmal dazu sagen, weil Aufnahmedatum, haben wir euch vorgestellt im Pokipsi.ch Blog die Super Mario Maker den Super Mario Maker für den Wii U, also von Nintendo. Ich mag mich erinnern, da habe ich so eine schöne gelbe, da oben steht sie, ja, ziemlich dicke Box bekommen. Da war neben dem der Spiele-Disc war noch ein Büchlein mit dabei. Jetzt gibt's das Ganze auch für die 3DS. Ist das auch so umfangreich?
schwieriges Thema und es ist interessant, dass das das erste Mario-Thema ist, das wir heute haben. Es kommt ja dann auch ein späteres, was den Kategorien geschuldet ist.
Es könnte passieren, ja.
Ich habe es im Zuge der Gamescom schon gesehen, das Spiel, und hatte damals einen großen Kritikpunkt, den sie nicht geändert haben, leider. Und das hat auch so ein bisschen mit dem Thema Umfang zu tun, um auf deine Frage zurückzukommen. Es ist ein sehr umfangreiches Spiel und sie haben es wieder sehr, sehr schön umgesetzt. Das muss man ihnen wirklich lassen. Durch die Eingabemöglichkeiten, die ja sowohl die Wii U als auch die 3DS haben, ist es natürlich super, da irgendwie jetzt quasi Level zu designen. Ich meine, Super Mario Maker ist in erster Linie ein Level-Designer, wo du halt dann deine selbstdesignten Levels auch spielen kannst. Ja. Auch da jetzt wieder auf dem 3DS, sie nutzen die Konsole super aus. Man merkt nicht, dass es der kleine Bruder ist. Mit dem Stylus kann ich wirklich super irgendwie da meine Objekte platzieren, im Raum bewegen, zeichnen quasi. Das ist wirklich super gelungen und ich war positivst überrascht, dass es auf dem kleinen Gerät doch auch so viel hergibt. Sie haben nur ein Riesenproblem, sie haben kein Online-System. Und das ist ein Riesennachteil. Bei dem großen auf der Wii U, den du auch getestet hast, kann ich ja Level austauschen, beziehungsweise halt Level von anderen einfach runterladen, ne?
Also Levels weitergeben, wie man es halt so kennt von Sachen, genau.
Genau, das ist dann auch so ein bisschen kuratiert, das heißt, ich kann auch wirklich gute Levels runterladen und sagen, hey, gib mir mal die 100 besten meinetwegen, ja. Und habe halt irre was an Umfang. Selbst wenn ich jetzt gar nicht so viel bauen will, kann ich mir einfach Mario-Levels ohne Ende holen quasi, ja. Und das ist halt bei der 3DS-Version mir völlig unerklärlicherweise nicht so. Ich kann zwar wohl Levels mit Leuten tauschen, die ich quasi tatsächlich sehe über diesen Street Pass, den es da gibt, aber es gibt halt keine so eine kuratierte Online-Bibliothek und das ist halt unheimlich schade. Und das ist für mich einfach dieses permanente Argument, das ich immer habe und ich hoffe, sie lernen es jetzt endlich. Nintendo kann einfach kein Online. Das war einfach nie ihr Stärke aus meiner Sicht. Und das merkst du halt hier auch wieder extrem, weil die Online-Komponente fehlt und macht das Spiel für mich. Es ist ein super Spiel und irgendwie, jetzt, wenn es um Kinder oder so geht, vielleicht ist es auch eine praktische Lösung. Für mich macht es aber tatsächlich zum wesentlich schlechteren, kleineren Bruder, obwohl es sich nicht verdient hat, ja.
Definitiv, ja.
Also schade. Total schade, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass es einer Technik kranken wird. Ich mir dachte, okay, die Konsole wird einfach für das zu klein sein. Ja. Überhaupt nicht. Super umgesetzt. Gibt dem Spiel einen Online-Modus, lasst mich Level von anderen runterladen, gibt es da irgendwie eine Kuratierung hinterher, die ja funktioniert auf der Wii U. Und auch damals hätte ich mir nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, diese Level so zu kuratieren. Ja. Aber ja, all das fehlt halt und das ist halt wirklich schade.
Schlecht umgesetzt, liebes Nintendo, für das, dass ihr in diesem Jahr doch einiges richtig gemacht habt, ging wahrscheinlich einiges für die anderen Geschichten drauf, an Ressourcen.
Ja, gerade bei so einem Herzensprojekt ist es halt, ja, mein Super Mario muss normalerweise sitzen und da sehe ich das erste Mal so ein bisschen die Fassade bröckeln und normalerweise kann man Nintendo immer sagen, okay, das ist von vorne nach hinten perfekt. Es ist bei Gott nicht schlecht, ja, aber perfekt ist es halt eben auch nicht. Das ist halt schade.
Da hatte wohl einer einen Sitzen. Auch einen Sitzen hatten die Veröffentlicher, die Entwickler oder besser gesagt die Hersteller von Dead Rising 4, denn das gibt's nicht offiziell in Deutschland. Was ist denn da passiert? Ist es zu brutal?
Ob da die Entwickler oder die USK, also halt die Freigabe, die FSK ist in dem Fall, glaube ich, einen Sitzen hat, ist einmal dahingestellt. Ja, es ist ein Zombie-Schnetzler-Spiel auf gut Deutsch. Ja. Insofern, ja, es ist sehr brutal und das gefällt der deutschen Freigabe traditionsgemäß nicht. Das war auch mit den alten Teilen schon so. Auf der anderen Seite könnte man jetzt natürlich sagen, okay, bleibt die große Frage, wann sie nachgeben. Sie haben ja viele so Spielereien, die sie lange, lange Zeit nicht freigegeben haben in Deutschland, so zum Beispiel auch Gears of War oder Mortal Kombat. Das hat sich dann im Nachhinein auch geändert und war dann plötzlich wieder andersrum. Also bei dir und bei mir gibt es das Spiel in Deutschland, gibt es nicht, ja. Insofern.
Zumindest nicht offiziell, genau.
Zumindest nicht offiziell, genau. Ja, im Endeffekt eben munteres, lockeres Zombie-Schlachten unter Anführungsstrichen. Es ist schon sehr blutig, es ist definitiv kein Spiel für Kinder. Es hat überhaupt keinen großen Anspruch in irgendeiner Form. Es hat ziemlich gar keine Story. Und selbst wenn, wäre die, glaube ich, für so einen Titel auch völlig irrelevant, weil es um das einfach nicht geht. Was sie sehr schön geschafft haben und was mich so ein bisschen auch irgendwie so an World War Z oder sowas erinnert, es hat ziemlich viel Humor und es ist ziemlich sarkastisch, das Ganze. Also dieser Humor macht mir sehr Spaß und trifft mich zumindest sehr gut. Ja.
Sonst. Sie konnten dich abholen damit.
Sie konnten mich total abholen damit. Das ist so wirklich einfach lustiges vor sich hin metzeln, ohne eben großen Anspruch. was die jetzt neu eingebaut haben, so ein bisschen sind so Anpassungsvarianten, dass ich mir Waffen quasi über Blaupausen selbst bauen kann, sogar Fahrzeuge. Das ist sehr, sehr angenehm. In den alten Teilen, auch im Dreierteil, das hat mich sehr gestört. Das war eines der ersten Titel ja damals auf der Xbox One. Gab es immer so Zeitlimits für diese Level. Das heißt, du hast ein Areal betreten und hattest dann irgendwie, weiß ich was, 15 Minuten Zeit, da jetzt irgendwie durchzuhetzen. Das ging schon. Also es war jetzt nie wirklich so, dass du sagst, okay, ich habe jetzt den riesengroßen Stress, da durchzukommen. Aber auf der anderen Seite, weiß ich nicht, lässt du halt dann doch ein Gebäude auf der Seite liegen, wo du vielleicht noch gerne rein wollen würdest und die Zeit dafür in Kauf nehmen würdest. Und es gibt einfach keinen Grund für diese Zeitlimits. Die gibt es jetzt im Viererteil nicht mehr. Und wenn ich noch ein Gebäude sehe und mir denke, oh, vielleicht ist eine Blaupause drinnen, kann ich das auch machen. Ja, nettes Spiel. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Deutschen, die es nicht bekommen haben, großartiger Verlust ist es keiner. Auf der anderen Seite, es ist einfach halt wirklich ja, angenehm. Wenn man sowas mag, ist es in Ordnung.
Wunderbar. Dann gehen wir doch einen Schritt weiter und der geht in Richtung The Last Guardian.
Da muss ich an der Stelle jetzt nochmal ganz, ganz groß und breit unterstreichen, dass ich aus der Journalistenecke komme und gebe zuerst meine objektive Meinung als Tester ab und danach meine private. Mal so generell zu dem Rundherum, das ist das neue Spiel von Fumito Ueda. Das wird jetzt nicht jedem was sagen. Der ist vor allem bekannt dafür, für Shadow of the Colossus zum Beispiel. Das war so ein PlayStation 4, also ein PlayStation 3 Spiel damals, das sehr erfolgreich war. Und auch The Last Guardian jetzt ist wieder PlayStation 4 exklusiv. Das heißt, er arbeitet sehr stark mit Sony zusammen. Das Spiel hat jetzt irgendwie 10, 11 Jahre gedauert, fertiggestellt zu werden. Im Endeffekt ist es ist so ein kleines Rätsel-Adventure, das vor allem mit einem sehr auffälligen, einzigartigen Grafikstil daherkommt und mit einer sehr auffälligen und einzigartigen Geschichte, so wie halt bei allen anderen seiner Spiele. Wir schlüpfen in die Rolle eines kleinen Jungen, der ohne irgendwelche Informationen irgendwo in einem Tempel aufwacht, mit irgendwelchen komischen Symbolen übersät ist und neben ihm liegt so eine Hund-, Katzen-, Vogel-, Fabeltier, das nennt sich Trico.
Das ein ist hässlicher Fuchur.
So hässlich finde ich den nicht.
Doch, er könnte mal duschen.
Ja, da ist er noch sehr dreckig am Anfang. Ja. Im Laufe dieses Adventures, weil dieses Tier begleitet uns die ganze Zeit, entwickelt sich das Ding sehr stark weiter. Und das ist eben auch, eigentlich ist der Hauptcharakter dieser Geschichte nicht der kleine Junge, den wir spielen, sondern eigentlich begleiten wir diesen Trikot da auf seiner Reise de facto. Ja. Das Spiel hat technisch einerseits ein paar Fehler meiner Meinung nach und die KI ist teilweise sehr dumm. Das ist was, was sich durch das ganze Jahr so ein bisschen zieht. Sehr schwierig ist auch so, das hat aber auch schon in seinen Vorgängerspielen gehabt. Die Kamera zum Beispiel steuert sich völlig automatisch und im Endeffekt siehst du das ganze Spiel mehr oder minder aus dieser Sicht von diesem Trikot. Ja. Das ist halt teilweise wirklich extrem unpraktisch, weil du dich und deinen eigenen Charakter sehr, sehr schlecht siehst und manche Dinge einfach so sehr schwer lösen kannst. Ja. Rein objektiv betrachtet ist es, glaube ich, trotz allem nicht das große Spiel, auf das alle gewartet haben, wenngleich es kein schlechtes Spiel ist und wenn man diesen Stil mag und diese Art der Erzählung mag und die Geschichte ist tatsächlich sehr gut, ja, dann ist es sicherlich kein schlechtes Spiel, auch wenn ich glaube, dass es ein bisschen überbewertet war oder ist, wie so einige der PS4-Exklusivtitel heuer.
Ich wollte gerade sagen, war dieses Jahr nicht ein bisschen das Jahr der überbewerteten oder der zu großen Erwartungen?
Also gerade bei PlayStation 4 Spielen habe ich leider tatsächlich das Gefühl und ich glaube, sie machen es auch nicht besser mit allem, was da jetzt auch in nächster Zeit kommt, wenn ich mir diesen neuen Titel von dem ehemaligen Macher von Metal Gear Solid anschaue. Mit diesen, ich weiß es gar nicht, was heißt, Last Stranding oder sowas. Ja. Da wird ja auch der eine Trailer nach dem anderen abgefeuert und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das wahrscheinlich ein ganz fürchterliches Spiel sein wird. Das ist rein meine private Meinung. Ja. Ja, gerade Sony hat heuer meiner Meinung nach sehr viel auf den Putz gehauen und am Ende meiner Meinung nach nicht immer so liefern können. Wobei in dem Fall ist es, gerade bei dem Spiel kann man sich sicherlich sehr, sehr stark darüber streiten. Wer diesen etwas künstlerischen Ansatz mag und wer auch so ein bisschen so das Fimbel für solche Geschichten hat, wird sicher sehr glücklich damit und der kann auch mit den ganzen Negativpunkten leben. Ja. Mir persönlich gefallen solche Geschichten, muss ich gestehen, auch das kann ich nicht so pauschal sagen. Mir gefallen die Spiele von Fumito Ueda einfach nicht. Ich konnte mit Shadow of the Colossus damals schon nicht. Ich akzeptiere den Anspruch, den es hat. Ich akzeptiere die künstlerische Leistung, die es tatsächlich darstellt. Aber mich persönlich holt es einfach nicht ab.
Es muss oder kann einem ja nicht alles liegen, das ist ja so.
Und eben gerade da, das Spiel will nicht jedem gefallen, ja. Deswegen ist es auch in Ordnung und gerade das honoriere ich auch tatsächlich. Mir persönlich gefällt es eben nicht. Einfach auch die grafische Darstellung und dieses sehr stark stilisierte, das ist in dem Fall von der Art, wie es gemacht ist, einfach nicht meines.
Gehen wir doch zu etwas über, was nicht unbedingt vielleicht deines ist, aber meines sein könnte, wenn ich dann diese weiße Slim von Microsoft hätte.
Ja, ich würde tatsächlich immer noch aufs Spiel warten. Rede ist von Forza Horizon und da gibt es jetzt den ersten DLC. Das war angekündigt, dass es da dann größere Add-ons quasi geben wird. Der ist 4 GB groß und entführt uns passend zur Jahreszeit in die Blizzard Mountains, ein neues Gebiet, das von Eis und Schnee dominiert ist. Die Blizzard Mountains sind ungefähr so ein Viertel der Größe der bisherigen Karte. Das Spielprinzip hat sich so ein bisschen verändert. Wir sammeln jetzt in Zukunft nur noch so Sterne und keine Fans mehr. Ansonsten, ich sag mal, die übliche Kost, aber halt eben jetzt mit Wind, Wetter, Eis und Schnee. Und das haben sie tatsächlich super umgesetzt. Die Fahrmechanik ändert sich wirklich extrem groß. Wenn du dort irgendwie mit deinem Lamborghini durch Eis und Schnee fährst, wird dir anders, weil das Ding einfach unsteuerbar ist und permanent nur rutscht.
Wie es quasi auch mit einem echten Lamborghini im Schnee ist.
Ganz genau. Dementsprechend gibt es auch einige neue Autos gleich dazu. Ich werde sie auch in die Shownotes hineinschreiben. Ich lese die jetzt nicht groß vor. 7 Stück sind es dabei an der Zahl. Von irgendwelchen Launcher-Modellen bis hin zu Subaru und Ford ist da ein bisschen was Neues dabei. Die fahren sich dann auch bei Nissan. Den Bedingungen sehr gut.
Ja.
Ja, Nissan, Archie Anderson sagt mir gar nichts. Die Autos sind vielleicht optisch jetzt nicht die hübschesten, das ist aber angesichts der Umgebung auch klar. Aber halt für diese Strecken ideal geeignet nachher. Das heißt, in diesem Gebiet wirst du sehr schnell auf eines dieser neuen Autos wechseln. Das Add-on kostet, kann man ja mal sagen, UVP sind zumindest 20 Euro. Das ist schon durchaus eine Ansage. Angesichts des Umfangs finde ich das aber völlig in Ordnung, eben vor allem, weil da halt ganz neue Physik ins Spiel kommt. Man kann sich auch so einen Add-on-Pass kaufen, der umfasst dann ganz klar definiert 2 Add-ons. Das zweite kommt nächstes, also dieses Jahr ist 2017. was das können wird, weiß man nicht, aber im Endeffekt spart man dann 5 Euro. Das heißt, man weiß, beide kosten je 20 Euro. Wenn man diesen Pass gleich kauft mit beiden Add-ons, kosten sie halt 35 Euro. So von der reinen Spielzeit her, wenn du alle Events einfach mal durchziehst, brauchst du so 8-9 Stunden. Das finde ich schon sehr okay, muss ich sagen. Also da generell bei dem Spiel, generell Hochachtung an Microsoft, die machen da sehr, sehr viel richtig. Auch das Add-on-Konzept finde ich sehr durchschaubar. Das ist schon in Ordnung.
Würde ich auch sagen, also haben wir schon anders gehabt im letzten Jahr.
Ja, vor allem was wirklich praktisch ist, dass es auch ein völlig neues Gebiet ist. Das heißt, wenn du bei deinem alten Spiel bleibst und dir dieses Add-on nicht dazu kaufst, dann kommst du einfach nie hin, kriegst aber auch nicht dauernd vor die Nase gehalten. Ha, das würdest du doch jetzt haben wollen oder so, ja. Du kannst das Alte einfach weiterspielen, ohne dass es sich jetzt irgendwie durch den Schranken kommst, wo du quasi merkst, da kann ich jetzt nicht mehr spielen, schade, ja.
Genau. Dafür spielen kann man ab bald schon Stardew Valley, auch auf der Switch, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, das ist mehr oder weniger, ja. Also einerseits die News, die ich mich unheimlich gefreut hat. Im März kommt jetzt eben endlich die Nintendo Switch und auf der soll es dann auch Stardew Valley geben, was mich unheimlich sehr freut. Für mich persönlich, so das Spiel 2016. Worum es eigentlich geht, ist aber, dass es das Spiel jetzt generell auch für Konsolen gibt, nämlich für die PS4 und die Xbox One wurde das noch im Dezember veröffentlicht. Ich habe es mir dort natürlich auch sofort gekauft, kann ich jetzt aber nicht viel dazu sagen. Es ist das gleiche Spiel wie auf dem Computer. Es hat sich schon auf dem PC oder auf dem Mac sehr, sehr gut mit dem Controller steuern lassen. Natürlich hat sich das jetzt nicht geändert. Ich habe auf dem Mac meinen PS4-Controller verwendet. Ich verwende jetzt an der PS4 meinen PS4-Controller. Da tut sich nichts. Ja. Insofern sehr gut gelungen, sehr gut gemacht für alle, die auf dem Computer nicht spielen können. Die können auf jeden Fall auf der PS4 und auf der Xbox One auch zugreifen. Oder aber vielleicht auf die Switch warten. Auf die freue ich mich eben insofern besonders, weil ich dann Stardew Valley auch unterwegs spielen kann. Generell muss man allerdings dazu sagen, so eine kleine Warnung noch, Stardew Valley hat einen sehr großen Support, was Mods betrifft, also Weiterentwicklungen aus der Community. Da ist aber klar die Schranke, das geht nur auf Steam. Das heißt, das wird sicher nicht auf der Switch gehen und das geht auch nicht auf der PS4 und auf der Xbox One. Wer also vielleicht vorhat, das Spiel eben mit solchen Mods zu erweitern, mit allen Vor- und Nachteilen, der sollte vielleicht trotz allem weiterhin auf der Steam-Version da zugreifen.
Kleiner Hinweis an der Stelle. Gut. Stardew Valley, du bist froh, dass du es bald schon auch einigermaßen mobil auf der Switch hast. Gehen wir über zu einem Spiel, was es nicht in mobil gibt. Zu Beginn dieses Monats, also Aufnahmedatum wieder mal im Dezember, war ein Event von Ubisoft, dem Entwickler von Steep, zumindest hier in der Schweiz, ich weiß nicht, wie das bei euch in Österreich war, da haben sie das Spiel vorgestellt.
Also ich habe von uns zumindest keines mitbekommen, falls es eines gab, liebe Grüße an Ubisoft, ihr dürft mich auch wieder einladen. Nein, Spaß beiseite. Event, wie war es? Erzähl mal ein bisschen von dem Event, ich glaube, das ist für Hörer auch spannend, wie sowas rennt. Und auf der anderen Seite würde mich interessieren, was du zum Spiel sagst.
Ja, das sind zwei Dinge, also zwei Paar Schuhe. Das eine ist, das Event, ganz cool organisiert, in der Schweiz gibt es, wie in vielen anderen Ländern natürlich, viele Museen. Eines davon ist das Verkehrsmuseum, ist also das eines der größten Museen, das wir hier in der Schweiz haben. Die haben so, ja, halt einfach von der Postkutsche bis zu Weltraum geschossen, alles Mögliche, was es so in der Schweiz gibt, aber auch weltweit gibt und auch ein bisschen Kommunikation, solche Geschichten. Und da in diesem Museum obendrin hat sich seit kurzem oder relativ frisch Red Bull eingemietet. Das wusste ich nicht, habe ich da mitbekommen. Und die haben da so eine Multimedia-Lounge eingebaut, die sie dann auch wieder weitervermieten, eben jetzt wie an Ubisoft für ein Steep-Event. Also da sind Greenscreens, Möglichkeiten hast du da zum Dinge zeigen. Du hast aber auch große Beamer, große Konsolenplätze und alles Mögliche in dem Stil bereit. Und da fand eben der Event rund um das Spiel statt. Und ja, wie funktioniert sowas? Man besammelt sich zuerst mal, dann gibt es einen kleinen Apro, also ein bisschen was Getränk und was zu schnabulieren. Und dann ging es rüber auf die kleine Bühne, wo dann der Ubisoft-Chef Schweiz Steep kurz erklärt hat, was das Ganze ist, ein bisschen über die Entwicklung erzählt hat. Und nachher kam dann auch noch ein zweiter Part, wo dann, ich mag mich nicht mehr an den Namen erinnern, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, war es einer der Entwickler von Steep, der uns dann ein bisschen das Spiel näher gebracht hat. Also sprich, er hat dann einfach am Beamer gespielt und uns währenddem, dass er da so gewisse Hotspot angesurft hat und ein bisschen die verschiedenen Spiele-Editionen, was kann man da machen? Skifahren? Snowboarden? Was geht noch?
Paragliden.
Wingsuit,
und oder Wingsuit wie das Teil heißt. Freeing, genau.
Genau. Und da, wo er uns die einzelnen Modis und auch die einzelnen Berge gezeigt hat, logischerweise Schweiz, hat er natürlich rund um den Mont Blanc, gut, Mont Blanc ist Frankreich, aber da geht es auch ein bisschen in die Schweiz rüber, Richtung Matterhorn hat man gesehen, halt so ein paar Hotspots gezeigt und ist da ein bisschen runtergefahren und eben hat uns die verschiedenen Modis gezeigt, ein bisschen erzählt, ein bisschen Hintergrundgeschichten zu dem Ganzen erzählt. Und es war auch eine Schweizer Sportlerin.
Fliegerin, weiß ich nicht. Ja.
Genau, war da vor Ort und hat ein bisschen von eben halt ihren Erfahrungen mit Wingsuit erzählt und natürlich auch erzählt, wie super toll und realistisch das Wingsuit-Fliegen in Steep ist. Hast du das Spiel, und jetzt komme ich zum zweiten Teil deiner Frage, wie das Spiel ist, du hast, glaube ich, wieder, der Andreas hat auf dem pokipsi.ca Blog zu der Early-Beta-Geschichte was geschrieben, du hast ja, glaube ich, auch Early-Beta getestet.
Ich habe jetzt auch die Fallen mittlerweile schon gespielt und mein größter Kritikpunkt, um das gleich mal zu bringen, dass sie mir zu wenig Leben in dem Ganzen drinnen haben, fällt mal so relativ weg. Ansonsten, wie hast du das empfunden, oder?
Ja. Was heißt für dich zu wenig Leben? Hättest du irgendwie einen Adler, der durch die Lüfte kreist, gewünscht? Oder?
Nee, ich meine jetzt gar nicht so über das Spielfeld betraf. Also die Early Beta, die ich gespielt habe von der Gamescom, eben, da war einfach auch zu wenig, was es irgendwie Tricks und dieses ganze Zeugs betraf drinnen. Ja. Und das haben sie einfach, da haben sie einfach massiv nachgebohrt. Also man hat auch gesehen, sie haben sich die Zeit seit der Gamescom im August eindeutig genommen, um da halt einfach Inhalt hineinzubringen. Und da meine ich jetzt gar nicht so irgendwie Berge, Landschaft, solche Themen, sondern einfach wirklich Inhalt, was die Tricks betrifft. Weil Fakt ist, es ist so ein Trick-Extremsportspiel, so wie SSX früher zum Beispiel oder irgendwie Tony Hawk jetzt bei Skateboard-Geschichten oder sowas. Und das lebt halt echt von der Menge an Tricks und Stunts, die du quasi verketten kannst und so. Ja. Und da haben sie, was den Umfang betrifft, gut nachgelegt im Vergleich zu Beta damals zumindest. Das war immer ein großer Kritikpunkt, dass mir da einfach zu wenig drinnen war. Das sehe ich jetzt nicht mehr so.
Mhm. Du merkst, ich winde mich ein bisschen um die Antwort, die du mir, also die Frage, die du mir stellst und die Antwort, die ich dir schulden würde, wie ich das Spiel gefunden habe. Ich habe ja die Beta nicht gespielt, auch die Early Beta nicht gespielt und ich habe an diesem Event auch nicht gespielt, keine einzige Minute. Ich war da mehr Netzwerken, also sprich, ich habe mit anderen Leuten gesprochen, mit eben Andreas, mit und deinem Mitautoren auf dem Pokips.ca Blog, der auch, also vor allem PlayStation Games reviewt. Und habe mich da auch mit den Leuten von Microsoft, die waren auch zwei, drei, waren da von vor Ort unterhalten und endlich auch mal die Ubisoft-Girls kennengelernt. Ein lieber Gruß an der Stelle.
Na gut, wenn du zu sehr von den Girls abgelenkt warst, was ich verstehe, weil meistens sind die
ein Fest vom Netzwerk, auf solchen Events. Vom Netzwerken, bitteschön.
ja, zum Spiel selbst, wir begeben uns in die Berge, da gäbe es die Berge in Aravis in der Schweiz, in Tirol, in Agi, in Ayostal und den Mont Blanc in Frankreich und müssen quasi der Reihe nach diese Gebirgsmassive quasi freispielen durch ja, den Einsatz dieser vier genannten Extremsportarten quasi. Es ist sehr gut gemacht. Die Steuerung ist überraschend gut gelungen. Etwas, was ich bei Ubisoft normalerweise sehr selten sehe, muss ich gestehen. Und gerade bei so einem Spiel ist es auch echt schwierig, weil du kannst eben hunderttausende Tricks machen. Und das noch dazu ist in vier verschiedenen Sportarten. Sie haben es wirklich gut geschafft, die Steuerung umzusetzen. Das muss ich ihnen hoch anrechnen, weil das ist eben, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwer. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, eben weil du so viele Auswahlmöglichkeiten hast, aber du findest relativ gut hinein. Was mich zumindest überrascht hat und ich an der Stelle zumindest auch anmerken mag, der Schwierigkeitsgrad steigt massiv stark an. Auf dem ersten Berg quasi dachte ich mir noch, ist ja einfach hier, beim zweiten war es dann schon ein bisschen schlimmer, am dritten war es dann okay und am vierten war es dann extrem heftig. Das heißt, man donnert irgendwann relativ bald gefühlt an Grenzen und muss sich dann wirklich Mühe geben. Was aber auch bedeutet, man muss sehr, sehr viele Level immer wieder sehr, sehr häufig neu starten, zumindest ich. Vielleicht bin ich auch einfach fürchterlich unbegabt, das kann auch sein, aber ich musste sehr, sehr viel neu starten, sehr, sehr viel dann irgendwie den perfekten Sprung finden.
Das Schöne an dem Ganzen, um dich jetzt leider zu unterbrechen, ist, neu starten heißt nicht, man muss irgendwo gegen eine Wand schellen, kaputt gehen und muss dann nochmals irgendwie ganz oben beginnen. Man kann zu jedem und jeder Zeit überall nochmals zurückgehen zu einem genau definierten Punkt. Also man kann wirklich die Zeitachse zurückdrehen und dann halt irgendwie an dem Augenblick, wo man sich entschieden hat, links durch das Loch zu wingsuiten, halt eben doch oben durch oder rechts davon weggehen. Das ist ein großer Vorteil, wie ich finde. Also man muss nicht nochmals alles durchkämpfen.
Genau, aber gerade diese Eigenschaft zeigt mir auch, dass es durchaus absichtlich so angelegt ist, dass du vieles wiederholst quasi. Ja? Und ich jetzt doch nicht ganz so unfähig bin.
Ich denke nicht. Ne? Ich kann ja nicht aus Erfahrung reden, aber ich denke nicht.
Sowas muss man halt mögen auf der anderen Seite. Ich bin jetzt eher der Typ, der zum Beispiel lieber ein vollständiges Rennen fahren wird und ja, okay, ist so, ja, und es nicht so diesen perfekten Sprung, dieses perfekte Loch zum Durchfliegen, wie du es gerade formuliert hast, findet oder so. Aber das ist letzten Endes eine Geschmacksfrage, ja. Das gemacht haben sie schon sehr gut. Also es ist wirklich ein gutes Spiel und gerade in dem Genre bin ich sehr, sehr froh, dass es was gibt, auch sehr, sehr froh, dass es was Neues gibt. Ich muss gestehen, ich hätte auch keine Lust auf den 17. Tony Hawk, der immer schlechter wurde, oder auf das 23. Shaun White, was auch immer schlechter wurde. Da jetzt mal was Neues, haben auch durchaus diese Kombination dieser Sportarten. Und mal ehrlich, meiner Meinung nach, Paragliding und Wingsuit Fliegen hätte sich nicht alleine getragen. Das da jetzt dazu hinein zu bringen, finde ich eine gute Sache. Was ich sehr wohl alleine tragen würde, wäre diese Ski- und Snowboard-Geschichte. Das Einzige, was man da jetzt, wenn man wirklich Kritik ausüben möchte, finden könnte, wäre, dass die relativ wenig unterschiedlich sind. Also ob jetzt ein Brett oder zwei Brettern unter den Füßen ist relativ wurscht. Ist aber auch in Ordnung. Summa summarum, gutes Spiel, wenn man auf solche Sachen steht, das sage ich eh sehr häufig, auf jeden Fall zugreifen. Auch, ich glaube, es ist auch ein guter Einstiegspunkt in solche Genre, für die jetzt vielleicht irgendwie nie SSX oder sowas gespielt haben. Es ist okay. Es ist ein wirklich gut gelungenes Spiel. Umfang ist wirklich in Ordnung, Steuerung ist wirklich gut für Einsteiger zu empfehlen, aber auch für Fortgeschrittene, die können dann sehr viel herumtricksen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin positiv überrascht. Ich war bei der Gamescom, wie man ja auch durchaus raushört in der Folge, und das Internet vergisst ja nicht, das könnte man ja nachhören, war ich sehr, sehr skeptisch. Ich bin es mittlerweile nicht mehr. Es wird nicht mein Lieblingsspiel heuer, das muss ich auch sagen, aber es ist grundsätzlich sehr solide umgesetzt und der Umfang geht auch sehr in Ordnung.
Genau, Kompliment an Ubisoft, dass sie sich da an was Neues getraut haben. Und liebe Jungs und Mädels, das möchte ich in virtueller Realität spielen. Das wäre mal cool. Da kommt das wahrscheinlich dann doch besser rüber. Oder noch besser rüber, ja.
War das Erste, was ich Ihnen damals gesagt habe, dass ich gesagt habe, Leute, cooler Anfang für die VR-Variante hoffentlich. Weil das in VR, das hätte es was.
Auf jeden Fall. Dann kommt richtig das Wingsuit-Gefühl. Dann machst du nach vorne einen Propeller ran, also irgendein Ventilator, so ein Dyson-Gedöns. Und dann spürst du den Wind, der dir zwischen den Ohren durchpfeift.
Ja, wobei auf der anderen Seite habe ich da die Angst, dass Motion Sickness halt wieder ein großes Thema wird. Schwierig. Mal schauen.
Ja, was ich heute gelernt habe in der heutigen Folge ist, dass wenn man in Österreich zur Schule geht und Geografieunterricht genießt, man lernt, dass Aravis in der Schweiz ist. Spannend, spannend.
Na, gehört Schweiz übrigens zu Frankreich. War das zweite Gebiet, das ich genannt habe. Quasi, das war eine Aufzählung.
Ah, da war ein Komma dazwischen. Das habe ich so nicht gehört.
Nö, ich muss gestehen, ich wüsste auch nicht, wo Aravis ist. Ich hätte es auch in die Schweiz gesteckt, weil ich wusste, dass es größtenteils Alpen ist und vom Sprachklang her. Aber nee, Schweiz war separat.
Gut, dann bin ich beruhigt, weil sonst hätte ich mal mit deinem Lehrer sprechen müssen. Nee, Quatsch. Spaß beiseite. Aravis ist übrigens einfach ein bisschen weiter unten. Also wenn du weißt, wo der Mont Blanc ist, ist links davon.
Knapp
an der Grenze zu Italien. Jetzt
muss ich mal mit deinen Lehrern sprechen. Wir sind in der Geografie, das heißt westlich und nicht links.
Ich muss ja auch was haben, das du an mir kritisieren kannst. Ich würde gerne eine kurze Toilettenpause einlegen, weil wir gehen über in die mobilen Spiele. Seit der Geek Talk 92/16 wissen wir ja, dass das nächste Spiel mein Klo-Spiel ist.
Ja, endlich war es soweit und der Martin ist wahrscheinlich einmal quer durch die Schweiz gehüpft. Gott sei Dank kein so ein Riesenland, genauso wie unseres, um jetzt da nicht irgendwie Größenvergleiche aufzubeschwören. Super Mario Run ist endlich veröffentlicht worden am 15.12. nach Plan, eine Veröffentlichung nach Plan, die in jeder Hinsicht funktioniert hat. Da schon mal ein großes Lob. Diesen großen Ansturm zu wuppen ist sicherlich sehr, sehr schwierig gewesen. Sie haben es geschafft, pünktlich um 18.30 Uhr war Super Mario Run da. Lieber Martin, wie gefällt's dir?
Willst du zuerst hören, was mir gefällt und was nicht gefällt? Was mir gefällt? Mir gefällt, dass ich wieder in meiner Kindheit schwelge. Mario ist ja was mich begleitet hat in meiner Kindheit. Wir auf meiner Nintendo NES, der einzigen wirklich der einzigen Konsole, die ich je besessen habe, als Kind und Jugendlicher, war das Spiel, was ich einfach vergöttert habe. Was mir nicht gefällt, ist die Spielmöglichkeit. Der Achim hat das ja schon mal irgendwann gesagt, dass man das nicht ohne, wie heißen diese Dinge, ohne Konsole, nicht Controller. Konsole, ohne Gamepad, ohne Controller spielt. Es ist schon was anderes, weil Super Mario Run spielt man mit einem Finger. Das heißt, irgendwas muss da ja fehlen. Sprich, der Mario, der läuft eigenständig. Oder der Yoshi, oder wenn man dann auch immer spielt. Aber der läuft eigenständig vorwärts und ich muss quasi nur hüpfen und eben nicht hüpfen. Ist sehr speziell. Auch der Grund, weshalb ich nicht wirklich so viel spiele, wie ich anfangs gedacht habe. Sprich eben nur mal kurz auf eine Toilettenpause. Ansonsten, ja, die ersten vier Levels gingen relativ gut von den Fingern. Beim fünften, sechsten fing es dann schon ein bisschen an, dass ich das ein oder andere Mal nochmals beginnen musste.
Ja, es ging mir ähnlich. Ich habe auch das Gefühl, gerade nach der Demo-Schwelle quasi, weil das sind ja drei, vier Level, steigt der Schwierigkeitsgrad durchaus an. Aber auch die Liebe zum Detail, finde ich. Also gerade da kommen dann ja auch extrem schön designte, sehr neuartige, sehr schlau überlegte Level, finde ich.
Mhm.
Sonst so Umfang aus deiner Sicht?
Man könnte jetzt rein theoretisch ableiten, wie viel Mal, dass ich seit dem 15. auf dem Klo war. Ich bin erst im Level kann ich natürlich jetzt nicht spielen, weil ich das Smartphone auf Flugmodus habe. Ich glaube, ich bin erst im Level 10 oder 11.
Okay. Geben tut insgesamt 20, glaube ich, ne?
24?
Ja, irgendwas in
dem. War da nicht irgendwie so eine Sache? Ja. Mit diesen zusätzlichen Spielen, die es gibt, gehören da die Race-Geschichten dazu oder sind die zusätzlich?
Nee, die sind zusätzlich, diese Toad Races.
Ja. Eben, zusätzlich. Mhm.
Also ich muss sagen, das finde ich sehr nett, dass sie diese unterschiedlichen Spielmodi drinnen haben und auch diese Toad Races, wo du dann nach ein paar Tagen auch dann das Update kam, dass du da auch direkt gegen Freunde spielen kannst. Das finde ich auf jeden Fall mal alles sehr nett. Da finde ich überhaupt nichts zum Kritisieren, muss ich mal sagen. So, um das gleich abzukürzen.
Mhm. Würde ich auch sagen. Ich persönlich, aber eben, ich bin ja auch gesegnet mit Internet und Flat und sowieso Sachengedöns, habe da gar kein Problem, dass ich online sein muss, um das zu spielen. Außer jetzt halt eben, man spielt auch nicht während Podcast, nachschauen, wo ich aktuell bin. Ist jetzt doof, aber ansonsten habe ich da kein Problem, dass man da ständig online sein muss. Ich habe selber auch kein Problem, Nintendo da die 10 Währungseinheiten zu geben. Auch wenn ich mir natürlich, wie soll ich sagen, vielleicht im halben Monat oder so, keine Ahnung, wenn ich dazu komme, wünschen werde, dass es da noch ein bisschen weitergeht. Also ja, so 24 Einheiten ist nicht gerade viel. Wie viele Levels hat es früher im Original, Nintendo? Weißt du das?
Boah, keine Ahnung. Also, zwei interessante Aspekte. Einerseits, also meine generelle Meinung, es ist kein Mario, es sieht nur wie ein Mario aus. Es ist aber eine gelungene Mobile-Umsetzung und im Endeffekt eben die Spielsysteme, auf denen wir spielen, haben sich verändert. Der ganze Zugang zum Thema Gaming hat sich verändert. Wir spielen nicht mehr so wie früher. Wir sitzen nicht mehr 3 Stunden vorm Fernsehen, nehmen uns exklusiv Zeit dafür, sondern wir machen das nebenbei bei der Bushaltestelle. Der liebe Martin macht das auf der Toilette. Das Spielkonzept hat sich verändert. Früher, versuch mal mit deinem NES auf der Toilette zu spielen. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Also
brauchst einen mobilen Fernseher, ja?
Seinen war sehr reich und da stand ein eigener Fernseher. Ja. Ansonsten wird es sehr schwierig. Insofern, die Umsetzung finde ich insofern okay. Mario drauf zu schreiben, da es so aussieht, schwierig, weil es nicht ganz ein Mario ist, aber okay, ich meine, du musst halt Marken nehmen, die ziehen und wenn du da irgendwas anderes draufgeschrieben hättest nicht so gezogen, das finde ich auch noch in Ordnung. Insofern finde ich, sie müssen sich nicht für nichts genieren in diesem Fall, ja, oder für nicht schämen, um es auf Hochdeutsch zu sagen. Ein bisschen bedenklich finde ich den Umfang, muss ich gestehen. Und wenn ich jetzt ehrlich nach Preis-Leistung im App-Store gehen muss, kriege ich für 10 Euro definitiv mehr Preis-Leistung als bei anderen Dingen. Das ist halt dann nicht Mario und das ist halt nicht einer der bekanntesten Videospielmarken der Welt. Okay, so viel auch dazu gesagt, fair enough, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ich nur nach Preis-Leistung gehe, finde ich sicherlich bessere Titel, aber halt dann eben nicht die großen Namen. Auch noch okay.
Ja, also ich meine, wenn ich mir so ein Spiel, was kostet normalerweise so bei iOS um die 10 Währungseinheiten, so die typischen Rennspiele, oder? Die großen Namen.
Ne, die sind sogar auch alle gratis. Also die typischen Rollenspiele, also irgendwie diese Final Fantasy-Richtung oder irgendwelche Remakes von früher oder irgendwie XCOM, Baldur's Gate, SteamWorld Heist, glaube ich, da hat jetzt auch irgendwie 10 Euro gekostet. Ja, sowas, irgendwie Indie-Spiele oder so.
Vor 2-3 Jahren habe ich so zumindest für die Großen auch noch richtig bezahlt. Also da gab es immer wieder mal Titel, die um die 9 Währungs- oder bis sogar 15 Franken waren damals. Aber ja, auf jeden Fall, auch da habe ich nicht so viel gespielt. Also ich habe da auch nicht so viel rausgeholt, schlussendlich. Die habe ich mir jeweils nur wegen der Umsetzung Grafik soweit gekauft, um zu sehen, was so ein iPhone damals überhaupt hat leisten vermögen. Ich habe übrigens nachgeschaut, 13 Welten, 52 Levels war es beim Nachfolger von Super Mario Bros. Super Mario Bros. Waren es noch 32 Levels. Und damals hat man 60, 80, ich habe irgendwie um die fast 90 Franken gezahlt für so ein Spiel. Also somit
ja, der,
ist nicht mal...
Der Vergleich ist aber halt generell schwer, weil Fakt ist, Mobile Games haben den Videospielpreis mal komplett gekillt und komplett teilweise wirklich eine sehr kranken Sache gemacht. Ja, weil wenn heutzutage schreien Leute eben bei 10 Euro, das ist teuer. Deswegen sage ich, was Preis-Leistung gemessen an der Konkurrenz betrifft, das ist das Einzige, was du fair vergleichen oder messen kannst, da finde ich es eben nicht so gelungen. Sonst 10 Euro, meine Güte, ja, eben, was sonst Videospiele kosten, was soll's?
Ich muss sagen, lieber so, als dass ich jetzt alle paar Minuten irgendwelche zwei, drei Franken in Schlumpfbeeren hätte stecken müssen.
Ja, da bin ich bei
also
dir.
Also lieber,
aber ganz spannend
lieber so, weil da gibst du deutlich mehr Geld aus. Und das sind ja meistens, also sind ja vielfach zumindest den Leuten, die ich so kenne, die in meiner Bubble rumschwirren, das sind die Hunderte von Franken für eben solche Schlumpfbeeren und Quatschzeugs ausgeben. Ich will jetzt da nicht die Schlumpfbeeren was Böses, die sind, glaube ich, sogar noch cool. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich will dem Spielprinzip etwas entgegenhalten. Also ich zahle lieber 10 Franken, weiß, was ich habe, spiele es durch und gut ist, als dass ich da jetzt immer und immer und immer wieder reinbutter und ohne dass ich merke, dass ich da schon lange über diese 10 Franken bin.
Bin ich oder Euros. Total bei dir, aber was mich dann wiederum stört, ist, dass es sehr wohl einen In-App-Shop gibt. Ich kann ja immer noch per In-App Dinge nachkaufen.
Ich kann aber nicht mehr. Also ich kann einfach mein Zeugs verbessern, die Optik, oder?
Naja, ich kann auch so diese Toads nachkaufen, die ich für diese Toad Rally brauche und die ich auch für diese Gebäude brauche zum Beispiel. Ne?
Ja, aber ich kann nicht mehr Levels bestreiten.
Nein, aber trotzdem, also ich bin der Meinung, wenn ich quasi eine Premium-App kaufe, heißt das für mich normalerweise eigentlich automatisch, In-App ist damit erledigt und fertig und ich kann gar nichts mehr kaufen.
Ja.
Und das ist in dem Spiel eindeutig nicht so, das ist auch bei vielen anderen Spielen mittlerweile nicht so, aber sowas finde ich immer extrem schlecht und extrem nervig und das muss ich auch in dem Fall leider Nintendo angreifen. Weil wenn schon Premium, dann Premium. Für Final Fantasy zum Beispiel zahlst du 15, 20 Euro, extrem großes, umfangreiches Spiel, aber damit weißt du genau, was du hast und fertig. Hier nicht
du
so.
Du hast alles drin, ja.
Du hast auch alles drin, aber du kannst halt wieder Pay-to-Win machen und das finde ich halt auch blöd. Wenn ich jetzt alle Gebäude sofort haben
mag, aber ich brauche das nicht, oder?
Nee, aber das brauche ich bei den meisten Free-to-Play-Spielen sonst auch meistens nicht.
Ja. Gut, also was geben wir dem Spiel für einen Stempel?
Zwei Sachen mache ich
bestes
noch kurz
Mobile-Spiel?
Sagen.
Bestes Mobile-Spiel?
Weil du sagtest, kein Controller und so. Ja. Das habe ich die letzten Tage häufiger diskutiert und zumindest fanden es alle interessant und konnten mir nichts entgegenhalten. Ich würde noch gar nicht so stark wetten, dass da nicht vielleicht doch noch eine Controller-Variante kommt. Ich habe da immer ein sehr nettes, finde ich, vergleichbares Beispiel. Sagt dir Sonic the Hedgehog noch was? Von Sega?
Ja.
Die gibt es auf iOS auch. Und das sind auf iOS auch mehr oder minder so One-Button, One-Finger-Play-Spiele. Ja? Mhm. Und da kamen dann iOS-Versionen raus. Und die haben das nie groß angekündigt oder nie groß geteasert. Aber das ist eine ganz spannende Entwicklung. Unter iOS, wenn du eine Controller verbindest, lässt sich das plötzlich ganz normal spielen. Da ist die Mechanik nämlich draußen und du kannst sehr wohl wieder vor, zurück und alles. Und da ist es plötzlich ein ganz normales Jump'n'Run, so wie Mario früher zum Beispiel. Den Schritt sehe ich da auch noch möglich. Vielleicht macht Nintendo das genauso. Es gibt ja noch keine Apple TV-Version. Vielleicht bringen die das in die Richtung. Vielleicht kommt in einem Monat eine Apple TV-Version und die kannst du dann auch mit Controller spielen. Das fände ich sehr spannend. Möglich halte ich es.
Und dann hätte ich gern noch einen Nintendo Original Controller. Also es muss nicht original der von der NES sein oder was auch immer. Einfach einen eigenen Controller. Wäre für die auch witzig, noch ein bisschen Hardware zu verkaufen.
Na klar. iOS-Jüngern. Wäre in dem Fall auch der Punkt, wie du noch Geld mit Hardware machen kannst. Ich meine, mit Pokémon Go haben sie es mit dem eigenen Wearable gelöst. Da könntest du es echt cool mit so einem Controller lösen. Wäre für mich ein echt schlauer, konsequenter nächster Schritt.
Genau, schlau und konsequent. Liebe Android-Jünger, es gibt APKs. Die rumschwirren. Aber das habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Es könnte ja auch sein, dass bis zum Zeitpunkt der Aufnahme die Android-Version offiziell schon draußen ist, was ich nicht glaube, aber man weiß ja nie. Installiert euch nichts, was nicht original von Nintendo kommt, weil böse und so. Du hast dich gewunden, ein finales Dingens zu sagen über Mario Run.
Also bestes Mobile-Game, weil du das fragtest, quasi auf keinen Fall für mich. Es ist eine nette, okaye Umsetzung. Ich kann damit leben. Ich preismäßig die Diskussion, finde ich, sollte man letzten Endes dann so oder so nicht führen. Wem es wert ist, der soll es investieren. Wem es nicht wert ist, der soll es nicht investieren. Es ist ein nettes Spielchen. Es ist überbewertet und es ist den Hype nicht wert. Es gab wesentlich bessere Spiele heuer. Zum Beispiel auch Pokémon Go aus dem quasi eigenen Hause. Oder, weiß ich was, die diversesten Rennspiele, die wir schon hatten. Oder SteamWorld heißt zum Beispiel, das ich vorher auch schon erwähnt habe. Da gibt es dann auch bald einen Test am Blog, beziehungsweise wenn ihr das hört, ist es sicher schon draußen. So in die Richtungen, ja. Aber ansonsten, es ist auch kein schlechtes Spiel, ja. Was ich schade finde,
definitiv ist, nicht,
ja. dass sie gesagt haben, es wird keine weiteren Inhalte geben. Das finde ich traurig.
Da hätten sie es doch einfach lieber auflassen sollen. Da hätte vielleicht der eine oder andere dann trotzdem die 10 Währungseinheiten in den Topf geschmissen, in der Hoffnung, dass da vielleicht noch was kommt. Von dem her aber auch eigentlich schön, dass sie es gesagt haben, dass man da nicht danach reuig ist.
Ja, ich finde es schade, weil ich meine, wir haben es ja beim Maker schon gehabt, das Spiel lebt halt auch durch hunderte, tausende Levels und das hättest du hier genauso machen können. Halt entweder Nintendo kippt selber nach oder du schaffst vielleicht tatsächlich irgendwie einen Level-Editor da reinzukriegen oder whatever. Ja. Du kannst sicher auch das ein oder andere Mario Maker Level mit der Mechanik durchaus gut spielen. Das wäre eine Idee, den Mario Maker dann auch anzubinden und dann so gleich mobile zu machen. Spannend.
Es tun sich Wege auf. Ja, Mac for Working, Linux for Networking and Windows for Solitaire. War jahrelang mein Spruch, der an der Türe hing.
Und jetzt auch iOS for Solitaire, ne? Wir hatten es ja schon mal angekündigt, dass es die Microsoft Solitaire Collection jetzt dann auch für Handys, also Smartphones quasi geben soll, so eben jetzt auch für das iPhone. Hast du reingeschaut, hast du es gespielt?
Es ist eines der ersten Mal in einem Podcast, wo ich den Flugmodus gerade vorausgenommen habe und mir, oh, man hört es, genau. Unprofessionell. Ich bin es am Runterladen.
Also ich glaube, wir müssen nicht lange darüber reden. Wenn Microsoft solche Dinge in letzter Zeit angreift, machen sie es gut. Gerade im Bereich Gaming machen sie es meiner Meinung nach wirklich nicht schlecht und treiben da teilweise die Konkurrenz durchaus ein bisschen vor sich her. Vielleicht nicht, was Verkaufszahlen betrifft, aber was Innovation betrifft. Lange Rede, kurzer Sinn, Solitaire für iOS ist super umgesetzt, hat 5 Spielmodi. Das ist Klondike, das ist Spider, das ist Freecell, das ist Pyramid und das ist Tri-Peaks. Du kannst auf einfach mal spielen und das ist schön und das funktioniert und das ist gut. Und du hast halt sonst auch relativ viel diese Zusatzmotivationen drinnen mit irgendwelchen täglichen Herausforderungen, wo du dann gewinne das und gewinne dort und gewinne diesen, gewinne jenes. Sie entwickeln offensichtlich einiges weiter. Was du halt aber leider auch hast, sind ja mehr oder minder In-App-Käufe, aber dafür ist das Spiel wenigstens von Haus aus gratis. Ich habe nicht großartig weit hineingeschaut, weil dazu ist mir Solitaire einfach nicht spannend genug, muss ich gestehen. Aber es ist für mich, ich spiele ab und zu doch ganz gerne Solitaire und da tut es für mich auf jeden Fall einen guten Job und ist definitiv das beste Spiel und an dem Thema haben sich ja schon viele gewagt, dass ich in die Richtung gesehen habe und funktioniert für mich einfach perfekt. Einfach nur ganz normal eine klassische Runde Freestyle spielen. Funktioniert gut, funktioniert auch auf dem iPad gut. Insofern, ja, ob das jetzt die große Cash-Cow für Microsoft wird, ich bezweifle es mal nicht, aber wenn man Solitaire spielen mag, kann man es machen.
Ja, ich werde es mal ausprobieren später und ich denke, ich werde dabei bleiben. Für Solitaire habe ich meine Windows-Computer, die hier zahlreich rumstehen. Und bei dem bleibe ich auch. Wollen wir ein Thema weitergehen? Wir haben noch mal was in dem Bereich Mobile Game. So zum Ende des Jahres Lifeline in der Version 8. 8 wie unendlich.
Genau, also es heißt Lifeline 8 wie unendlich. Es ist der 6. Teil von Lifeline. Erst da haben sie einen sehr kruden Zahlentrick unternommen und ich verstehe auch nicht ganz warum. Lifeline hatten wir schon immer wieder mal im Test unter Anführungsstrichen. Das hat sich damals sehr aufgedrängt, als das erste Spiel für die Apple Watch war, wo du ja so Text-Adventure-mäßig spielen konntest. Und gerade der erste Teil hat mir sehr, sehr gut gefallen. So dass ich mir nachher de facto einfach immer alle neuen gekauft habe. Die haben das natürlich auch die Gunst der Stunde genutzt und da sehr viel veröffentlicht. Solche Spiele zu veröffentlichen ist, glaube ich, auch jetzt nicht so großartig aufwendig, zumindest für größere Studios nicht, weil halt irgendwie Grafik und alles komplett wegfällt. Der neueste Teil, der 6. Teil, und ich will nicht so viel dazu sagen, weil du halt sehr viel spoilern kannst, aber was ich sagen kann ist, es ist wieder mit dem Charakter aus dem ersten Teil, Taylor, dem Raumschiff-Insassen, den wir quasi geholfen haben. Es setzt auch direkt nach dem ersten Teil an, das ist das erste Mal, dass sie jetzt eben so einen Fortsetzungsteil bringen. Und gerade darum ist er sehr, sehr interessant und funktioniert für mich auch wirklich extrem gut. Es ist lange Rede, kurzer Sinn. Für die, die den ersten Teil gespielt haben und gerne gewollt hätten, dass es weiterging, jetzt habt ihr die Chance dazu. Ansonsten, ja, wäre auch für Neuansteiger sicher durchaus geeignet. Man muss es nicht großartig wissen, was vorher passiert ist. Das erklärt einem das Spiel auch selbst. Wer generell auf diese Text-Adventures Lust hat oder da irgendwie einsteigen will, kann das mit diesem Titel auch tun. könnte das aber zum Beispiel auch mit One-Button-Travel machen. Da hatten wir eine Interviewfolge mit dem Entwickler, der damit auch den Deutschen Computerspielpreis gewonnen hat. Liebe Grüße an den Marcel und an die Aga. Die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Wenn ihr generell einen Einstieg in das Thema sucht, würde ich da das sehr gut gelungene Produkt aus deutschen Landen empfehlen. Für alle anderen Lifeline-Fans vor allem und Fans des ersten Teils unbedingt auch bei Lifeline 8 wie unendlich zugreifen.
Würde ich doch auch soweit sagen. Genau. Und hört euch die Interviewfolge an, wenn ihr sie nicht schon gehört habt. www.geektalk.ch in der aktuellen Folge in den Shownotes für euch verlinkt, direkt vom Jan. Wir gehen über und wagen einen Ausblick nicht nur in den nächsten Monat, sprich von unserer Warte aus natürlich auch ins nächste Jahr. Was haben wir da im neuen Jahr, was auf uns zukommt?
Gut. Frage. Ich blicke mal lieber nur ins nächste Monat tatsächlich, weil nächstes...
Also ich meine ja, weil von nächster Monat ist ja das nächste Jahr, von unserer Warte aus. Deshalb ja. Habe ich das extra so.
Alles klar. Nee, ich blicke mal nur in den Januar und schaue, was da kommen könnte, weil alles andere traue ich mich zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich nicht. Gerade Anfang des Jahres ist es ja immer dann auch oft so, dass dann Daten, die quasi verschoben wurden, es wird immer extrem viel in Jänner, Februar des nächsten Jahres verschoben, um es mal aus dem aktuellen Jahr und aus dem aktuellen Geschäftsbericht auch meistens wegzubekommen. Und gerade in der Zeit hagelt es dann aber auch die ersten großen Verschiebungen wieder, darum sage ich mal lieber nicht so viel. Ja, ansonsten auch im Jänner ist es relativ dünn. Es war ja auch jetzt schon im Dezember sehr dünn. Wir hatten überhaupt die Angst, ob wir überhaupt eine Review-Folge machen können, haben wir in der letzten noch gesagt laut. Ja, war dann doch nicht so schlecht. Insofern bin ich auch gespannt, was im Jänner kommt. Was auf jeden Fall kommen wird, ist Night in the Woods. Das ist ein sehr zauberhaftes Indie-Spiel und ein Indie-Adventure quasi. Habe ich schon kurz reingeschaut. Bald dann mehr dazu. Ich glaube, das wird sehr nett. Was auch kommen wird, ist Gravity Rush 2. Das ist so ein Action-Adventure. Der erste Teil war sehr, sehr schön und sehr, sehr gut. Damals auf den PlayStation-Systemen exklusiv, auch jetzt weiterhin so. Für alle JRPG-Fans kommt Dragon Quest 8, die Dragon Quest-Reihe auf dem Nintendo 3DS ja sehr, sehr beliebt, bei einer gewissen Zielgruppe zumindest. Da gibt es jetzt mehr vom Gleichen, sage ich mal. Der erste riesengroße Blockbuster-Titel nächstes Jahr ohne Frage wird Resident Evil 7 werden. Gerade der VR-Teil dieses Spiels reizt mich massiv, weil das wieder eine sehr große VR-Umsetzung bekommen. Und ja, wir hatten das auch schon in unseren VR-Casts, Zombie und VR. Schweres Thema, ich bin gespannt. Valhalla Hills kommt, so ein kleines Indie-Spiel auch eher, das ist so im Stile von Siedler gehalten, auf das freue ich mich auch schon sehr, sehr gut. Also sehr, sehr stark, weil so Siedler-Spiele und Spiele mit dem richtigen Wuselfaktor, wie man so schön sagt, ich glaube, das ist mittlerweile sogar ein Fachwort, mag ich auch sehr gerne. Ja, ansonsten, das war's mal, es wird ein ruhiger Start in den Jänner. Wie all die Jahre, es wird dann erst zu den ersten Messen in Richtung Februar und März stärker aufkochen. Und ich glaube auch so ein bisschen wartet auch die ganze Branche ein wenig auf den Switch, der dann im März kommen soll.
Dann dürfen wir mal gespannt sein. Jan, ich bedanke mich vielmals für die ganzen Themen, die wir hier zusammengetragen haben.
Ja, lieber Martin, vielen Dank auch für die Moderation, auch deine Themen und die interessanten Einblicke, die du gibst über dein Spielverhalten.
Ja, da komme ich nicht mehr raus, denke ich.
Nee, das wirst du dann hören.
Ich würde sagen, ich freue mich schon, euch, liebe Hörer, wieder Ende des Monats zu hören oder zu begleiten. Dann haben wir nämlich wieder unsere News-Folge für euch bereit. Und für all diejenigen, die nur an Reviews interessiert sind, in dieser Kategorie kommt Mitte des nächsten Monats dann auch wieder eine Review-Folge. Vielleicht mit dem einen oder anderen Titel, den du vorher angekündigt hast, lieber Jan. Wir werden sehen, was da dabei ist.
Ich hoffe schon.
In diesem Sinne.
Hinterlasst uns bitte auch die eure liebsten Videospielplätze, nachdem wir die Diskussion schon angefangen haben. Würde mich wirklich sehr interessieren, wo die Leute heutzutage überall spielen. Ich glaube, da wären einige durchaus interessante Themen dabei. Ich kann zum Beispiel erzählen, dass ich letztens während einer Operation gespielt habe. Ich hatte eine zweistündige Operation an den Zähnen und um mich abzulenken, habe ich mit meinem Handy gespielt. Ging wunderbar. Also gibt ja auch durchaus positive Dinge, glaube ich. Erzählt uns von euren lustigsten Spielorten oder Erlebnissen. In diesem Sinne, was die Platzwahl betrifft.
Wir sind sehr gespannt und ja, wie immer, lieber Hörer, wir freuen uns auch über eure Kommentare generell sonst zu unserer Folge. Wir freuen uns darüber, wie euch die ganzen Spiele gefallen haben. Wir sind uns sicher, dass der eine oder andere auch ein Feedback zu Super Mario Run hat, egal in welche Richtung das geht. Lasst es uns wissen. Und ja, von welchem Berg seid ihr als erstes geflogen mit Steep und einem Wingsuit? Wenn ihr das noch wisst, bitte in die Kommentare damit. Je nachdem, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends. Wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao.
Hört mehr Geek Talk.